Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Die Immobilienfinanzierung ist in der Krise, und zwar noch immer. Im dritten Jahr, in dem die Branche kämpft, schauen wir erneut, was sich tut, wer überlebt, wer finanziert und wer auch in einer dramatischen Schieflage steckt. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema heute ist Immobilienfinanzierung. Alles Krise oder Licht am Ende des Tunnels? Der Antwort auf diese Frage will ich mich heute gemeinsam mit meinem Co-Gastgeber annähern. Till Wenke von Härte & Co. ist hier. Er hat über 15 Jahre Erfahrung in der strukturierten Immobilienfinanzierung und kennt die Herausforderungen bei der Sanierung komplexer Strukturen. Till, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Isabella. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Kurz vorab, wir haben ja bereits im letzten Jahr zum Thema gesprochen. Damals war Härte & Co. gerade frisch Teil von Teneo geworden. Wie arbeitet ihr heute, ein Jahr später, im Bereich Real Estate? Und was hat sich verändert? Man hört ja, private Baufinanzierungen wachsen offenbar wieder. Wie schaut es denn bei den Gewerblichen aus?
Ja, also mit Teneo arbeiten wir nach wie vor, also ich insbesondere, sehr eng bei Immobilienrestrukturierungsthemen zusammen. Dabei ergänzen wir uns auch nach wie vor sehr, sehr gut. Teneo verfügt als weltweit aktives Beratungsunternehmen natürlich über ein breites internationales Netzwerk mit langjährigen Kontakten zu unterschiedlichen Investoren und Kapitalgebern, aber auch, ich sag mal, vielen Unternehmen. Insofern haben wir da schon einige Synergien heben können und es ergeben sich auch, ich sag mal, immer wieder neue positive Effekte aus der Zusammenarbeit. Im Bezug auf die Immobilienfinanzierung, ja, im privaten Bereich sehen wir schon ein leichtes Wachstum. Bei der gewerblichen Immobilienfinanzierung können wir allerdings zurzeit noch nicht wirklich viel Neubewegung feststellen. Der Markt ist insgesamt noch sehr, sehr verhalten.
Dann gehen wir da mal ein bisschen ins Detail. Gibt es überhaupt noch Neugeschäft und was wird an fertigen Immobilien noch geh- und verkauft?
Im Prinzip, die gewerbliche Immobilienfinanzierung hängt ja im Wesentlichen am Transaktionsmarkt und an Projektentwicklung. Und wenn wie derzeit die Transaktionen ausbleiben, es wird wenig an- und verkauft, beschränkt sich das Finanzierungsvolumen insgesamt in der gewerblichen Immobilienfinanzierung auf das Thema Prolongation von Bestandsfinanzierung. Das ist dann nur, ich sag mal, ein vergleichsweise kleiner Teil, den wir überhaupt sehen. Im wohnwirtschaftlichen Bereich hat sich das Volumen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr schon wieder deutlich zugenommen. Im Wesentlichen sind das aber aus meiner Sicht Portfoliotransaktionen von Bestandshaltern, die sich durch Verkäufe dringend benötigte Liquidität verschaffen. Also wir sehen da zum Beispiel ein Adler Real Estate oder zuletzt auch eine Peach Properties, die in Restrukturierung bzw. Adler auch in einer Abwicklungssituation befindlich sind, die hier aktiv am Markt sind. Bei den Gewerbeimmobilien war das erste Quartal in diesem Jahr sogar noch schwächer. Da sieht man wenige Verkäufe und die man sieht, kommen zum Teil dann auch noch aus Insolvenzen, also aus Insolvenzsituationen. Viele davon sind aus der Signa-Insolvenz, also eine richtige Marktbelebung sehen wir da leider immer noch nicht.
Wie bang müssen denn die Blicke noch auf Inflations- und Leitzinsentwicklung gerichtet sein?
Also seit dem letzten Sommer hat die EZB den Leitzins ja schon gerade kürzlich auch nochmal, aber schon zum siebten Mal gesenkt. Das hat natürlich die Kalkulierbarkeit von Immobilieninvestitionen insgesamt verbessert. Wenn wir jetzt mal perspektivisch in die Zukunft schauen, da tut sich natürlich makroökonomisch gerade eine ganze Menge, auch aus der USA rüberkommt. Also ob wir jetzt noch weitere Zinssenkungen kurzfristig sehen werden, ist für mich schwer abzusehen. Ich bin da eher skeptisch und die Investoren brauchen natürlich ein stabiles Zinsumfeld, gerade um belastbare Businesspläne auch über einen mehrjährigen Zeitraum verfassen zu können. Und wenn das nicht gegeben ist, dann warten viele einfach ab und dann sehen wir keine Transaktion.
Du hattest das jetzt in der vorherigen Antwort ja auch schon kurz angeschnitten. Sind denn in den vergangenen 12 Monaten auch Immobilienunternehmen an ihrer Finanzierung wirklich erstickt?
Ja, und das war ja leider auch bei unserem letzten Gespräch schon ein bisschen ein Teil des Ausblickes, dass wir davon noch einige Insolvenzen sehen werden. Und seitdem wir das letzte Mal sprachen, gab es erwartungsgemäß noch eine Vielzahl auch prominenterer Insolvenzen. Das betrifft jetzt auch nicht nur die Projektentwickler, sondern auch Bestandshalter, Investmentmanager. Wir haben auch einen Fertighausanbieter gesehen, der leider in die Insolvenz gegangen ist. Also mir würden da bestimmt jetzt spontan mehr als 10 Namen einfallen. Für mich sind herausstechend eigentlich 2 Themen gewesen jetzt im letzten Jahr. Das ist die Deutsche Immobilieninvest. Da war die Insolvenz im April letzten Jahres, also April 24. Die sind halt groß, ne? Die haben 300 Mitarbeiter und lösen sich auf. Und zuletzt jetzt die Ziegert Group aus Berlin. Die sind zwar deutlich kleiner, aber bei denen ist, ich sag mal, interessant gewesen, dass die im Herbst noch eine 50 Millionen Finanzierung bekommen haben als Unterstützung von einem US-Finanzinvestor und dann trotzdem ein paar Monate später in die Insolvenz gegangen ist. Darüber hinaus vielleicht noch kurz erwähnt, also wir haben auch einiges an Beinahe-Insolvenzen gesehen. Das war schon sehr, sehr auf der Kippe bei dem einen oder anderen Unternehmen. Die konnten sich dann aber noch im Rahmen ihrer Restrukturierungsverhandlung in der letzten Minute, ich sag mal, retten durch den Abschluss einer Restrukturierungsvereinbarung. Aber da war es bei dem einen oder anderen doch auch vielleicht knapper, als das am Ende des Tages, ich sag mal, in der Öffentlichkeit so bekannt geworden ist.
Hast du mir praktisch schon die Überleitung zu meiner nächsten Frage geliefert. Wie hoch ist denn die Anzahl der Restrukturierungen, die ihr seht? Und wie viele davon sind auch erfolgversprechend?
Also fangen wir da vielleicht mal an bei den Immobilienunternehmen. Also bei den Immobilienunternehmen haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren schon eine Vielzahl auch erfolgreicher finanzieller Restrukturierungen gesehen. Also jetzt im letzten Jahr insbesondere, um mal Beispiele zu nennen, Demire, Branix und jetzt auch zuletzt Peach Properties. Es gibt aber auch noch einige Unternehmen, die ihre Restrukturierungsvereinbarung bereits mehrfach anpassen mussten, weil typischerweise enthalten diese Vereinbarungen Meilensteine, die das Unternehmen erreichen muss. Teilweise sind die dann, ich sag mal, sehr ambitioniert gesetzt gewesen, sodass es dann immer wieder Verhandlungen und Anpassungen dieser Vereinbarung gegeben hat. Und ich glaube, das werden wir auch noch häufiger sehen. Also der ein oder andere hat da schon sich ein paar Hürden in die Restrukturierungsvereinbarung setzen lassen. Und die sind nicht so einfach zu erreichen. Wenn man nochmal den Blick, ich sag mal, auf die Einzelobjekte oder Einzelprojektrestrukturierung richtet, da gibt's, ich sag mal, eine große Anzahl, die noch in der Restrukturierung befindlich ist. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten da nehmen aus meiner Sicht zu, weil Finanzierer und auch Investoren hier kompromissbereiter werden. Also zurzeit sehen wir viele Themen, die dann auch auf Einzelobjekt- und Einzelprojektebene nicht gelöst werden können, anders als durch den Verkauf des Objektes. Ich sehe aber jetzt eine zunehmende Bereitschaft von beiden Seiten der Finanzierung, hier auch, ich sag mal, kreativere Lösungen zu vereinbaren, bei denen das Objekt oder das Projekt gehalten werden kann.
Auf die Finanzierer kommen wir gleich noch zu sprechen. Davor vielleicht einmal die Projektentwickler, von denen wir im letzten Jahr ja schon drüber gesprochen hatten, dass es einige wahrscheinlich nicht schaffen werden. Wie sieht's da heute aus und inwieweit hat sich die Lage auf die Eigenkapitalanforderungen ausgewirkt?
Also ich sag mal, die gesunkenen Zinsen sind sicherlich hilfreich insgesamt für die Gesamtinvestitionskosten von Projekten. Ich sagte ja auch eingangs, also Projektentwicklung können sich wieder besser rechnen. Wir sehen auch, dass der Verkauf von fertiggestellten Wohnungen kommt so langsam wieder in Fahrt. Und das hat aber auch damit zu tun, dass gerade für Kapitalanleger der Erwerb von besonders energieeffizienten Neubauten aufgrund der Sonder-AFA-Regelung attraktiv ist. Also das ist natürlich ein geförderter Effekt. Man muss aber auch sagen, dass die Eigenkapitalanforderungen sind deutlich gestiegen. Ja, und es wird vor allen Dingen auch von Finanziererseite sehr stark darauf geachtet, dass es wirklich echtes Eigenkapital ist. Also, dass die Eigenmittel Eigenkapital sind und das nicht, ich sag mal, eine Finanzierung ist auf einer oberen Gesellschaftsebene, die dann in das Projekt einfließt und in Wirklichkeit eine Mezzaninfinanzierung ist. Das ist etwas, also, gerade bei der Projektentwicklung sind die Finanzierungsthemen häufig sehr komplex. Und bis vor kurzem war das sehr üblich, dass eben von der Holding Gesellschafter Darlehen als Eigenkapitalersatz in die Projektgesellschaften gekommen sind. Und im schlimmsten Fall waren die dann eben auch noch abgesichert auf den Projektgrundstücken, was jetzt eben auch vielfach, ich sag mal, in der Restrukturierung zu den Themen führt, die wir jetzt gerade sehen, nämlich dass Nachrangfinanzierung hier Druck ausüben auf den Investoren, aber auch auf den erstrangig besicherten Finanzierer.
Okay, also man kann auf jeden Fall sagen, gestiegene Eigenkapitalanforderungen, echtes Eigenkapital. Wie geht's den Finanzierern sonst, also Banken, Versicherungen, Versorgungswerken, und wie ist ihre Haltung? Wird da der Sanierungsexperte inzwischen direkt dazugeholt, wenn es um Immobilienprojekte geht?
Also ich wage mal zu behaupten, dass die meisten Finanzierer noch ungelöste Themen im Portfolio haben. Ja, und davon sind einige mindestens auch ausfallgefährdet. Teilweise sind die Finanzierer schon länger mit ihren, ich sag mal, leistungsgestörten und oder Problemkrediten befasst. Bei dem einen oder anderen kommen sie jetzt auch erst zu der Erkenntnis. Also da wird der Ernst der Lage erst später erkannt als bei vielen, die schon seit Monaten auch hier in Restrukturierungssituationen sind. Im Hinblick auf wann kommt der Sanierungsexperte dazu? Ja, da muss man sagen, hat wirklich ein spürbarer Wandel stattgefunden. Das findet jetzt deutlich häufiger und deutlich früher statt, dass, ich sage mal, neben den rechtlichen Beratern eben auch der kommerzielle Advisor, so wie wir, dabei sind. Wir sehen das auch, dass die Anfragen von Finanzierern bei uns haben sehr stark zugenommen. Und das sind jetzt neben Banken mittlerweile auch vermehrt Versorgungswerke, aber auch Versicherer oder Debtfonds. Mhm. Und wir sehen das aber auch in Situationen, in denen wir das Unternehmen begleiten, also den Darlehensnehmer beraten, dass zunehmend Kreditgeber von eben dann spezialisierten Beratern unterstützt wird. Und aus meiner Sicht ist das eine sehr positive Entwicklung, denn typischerweise so, wenn man auf beiden Seiten, ich sag mal, kommerzielle Restrukturierungsexperten unterwegs sind, ermöglicht das in der Regel einen deutlich effizienteren Restrukturierungsprozess, in dem wir auch schneller zu einer Lösung kommen, die für alle Parteien akzeptabel sind. Und man darf da auch nicht vergessen, ja, also das neben der inhaltlichen Diskussion, die wir natürlich, ich sag mal, führen und uns dort sehr stark einbringen, der Berater hier auch eine moderierende Rolle einnimmt, das eben auf beiden Seiten. Und wenn wir in sehr kritischen Situationen sind, in denen die Fronten eben auch schon sehr verhärtet sein können zwischen Bank und Investor, dann können wir da die Emotionen ein Stück weit rausnehmen und dafür sorgen, ich sag mal, dass die Diskussion schneller wieder zurück auf die Sachebene kommt, wo wir sie brauchen, um dann eben auch zu einer Lösung zu kommen.
Mhm. Wie haben sich die Kreditprüfungsprozesse darüber hinaus verändert?
Also ganz grundsätzlich muss man festhalten, der Kreditprozess heute, der dauert viel länger und wird auch intensiver geführt. Das betrifft alle Finanzierer, also von Banken, aber auch die alternativen Finanzierer. Und es wird viel gründlicher, also es wird noch gründlicher geprüft. Also insofern sind wir da, ich sag mal, jetzt eher länger unterwegs, als das früher der Fall war.
Okay. Jetzt ist heute Stand 28. April, wo wir aufnehmen. Ich glaube, in der Früh noch nichts Neues aus den USA zu uns herübergedrungen. Trotzdem bleibt ja die Taktzahl sehr hoch, die da von der Regierung gefahren wird hinsichtlich wirtschaftlicher Entscheidungen, und es führt einfach zu einer ganz großen allgemeinen Verunsicherung. Ja. Inwieweit ist denn der Real Estate-Markt empfindlich beziehungsweise vielleicht auch unempfindlich gegen Zölle, Dollarschwäche und diese Unsicherheit, die da in den Markt kommt?
Ja, also die Unsicherheit, ich sage mal makroökonomische Unsicherheit, ist für den Immobilienmarkt grundsätzlich erstmal Gift. Ja. Also der Immobilienmarkt ist alles andere als unempfindlich gegenüber makroökonomischen Einflüssen. In der Immobilienbranche ist es in der Regel so, dass die Effekte mit einer gewissen Verzögerung durchschlagen. Aber dennoch haben wir natürlich alle den Blick darauf, was tut sich gerade. Und wir wissen, es kommt dann eben auch, oder die Auswirkungen werden auf die Immobilien spürbar sein. Insofern haben auch alle Immobilieninvestoren, aber auch die Finanzierer langfristigen Blick und brauchen Stabilität und Planungssicherheit. Und wenn ich meinen Businessplan für die nächsten 5 Jahre nicht belastbar erstellen kann, dann wird es irgendwie schwierig. Also wird es für alle schwierig. Und das führt dann genau dazu, was wir jetzt schon auch länger erleben. Investoren und Finanzierer sind zurückhaltend. Und im Klartext ist das natürlich das, also wer sich nicht bewegen muss, macht das leider auch nicht übermäßig im Moment.
Gibt es denn inzwischen eine Art Erfahrung oder Routine im Umgang mit finanziellen Restrukturierungen und auch abseits der Restrukturierungen? Wie erlebt ihr heute die Vertragsverhandlungen und Dokumentationen generell?
Also da kann man sagen, also es gibt da in der Tat deutlichen Veränderung. Also gerade im Dialog mit den Workout-Abteilungen der Banken ist der routinierte Umgang mit Leistungsstörungen im Kreditportfolio oder Problemkrediten deutlich spürbar. Auf der anderen Seite der Finanzierung, also bei den Investoren, Projektentwicklern, kann man das im Zusammenhang mit Einzelobjekten und Projekten ebenfalls beobachten. Da gibt es auch schon einiges an Erfahrungen, was in den letzten Jahren gesammelt worden ist. Also da ist das auch spürbar. Eine interessante Veränderung an der Stelle nehmen wir auch bei den Finanzierern und bei den Unternehmen wahr. Früher haben wir immer versucht, alle gemeinsam den Insolvenzverwalter von uns fernzuhalten und die Insolvenz zu vermeiden. Und das hat sich ein bisschen geändert. Also irgendwie ist die Angst nicht mehr so groß, in die Insolvenz zu gehen für die Unternehmen. Wir haben auch den einen oder anderen Projektentwickler schon gesehen, der dann erfolgreich die Insolvenz in Eigenverwaltung durchlaufen hat und sich damit von seinen, ich sag mal, Finanzierungslasten ein gutes Stück weit befreien konnte und im Prinzip einen Neustart wagt. Auf der anderen Seite haben die Finanzierer natürlich auch immer das Thema mit dem Insolvenzverwalter. Da ist erstmal eine neue Partei mit am Tisch, nachdem man schon eigentlich relativ lange sich mit dem Problemkredit auseinandergesetzt hat. Und dann werden durch die Insolvenz und die Insolvenzverwaltung am Ende des Tages natürlich auch Kosten ausgelöst, die dann am Ende bei den Finanzierern in der Rückführung fehlen können. Ja.
Erwartet ihr denn eine Welle an Non-Performing Loans?
Ja, also bezogen, wenn man sich das mal anguckt, wo stehen wir da? Also bezogen auf die Banken, das Volumen der Non-Performing Loans in den Büchern natürlich schon deutlich zugenommen. Also die Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, war in den letzten Jahren von 2022 bis heute um etwa 20%. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel. Wenn man sich dann aber mal anguckt, wie sind da eigentlich die Quoten, gerade bei den Immobilienfinanzierern, dann ist das überwiegend in einem undramatischen Bereich. Also es bedeutet, die weisen aus Non-Performing Loan Quoten unter 2%. Gibt ja den einen oder anderen Ausreißer auch, die haben dann eine Quote um die 4%. Das ist natürlich schon etwas, wo man sich dann auch aus Bankensicht etwas mehr Gedanken machen muss. Vorteil der meisten Banken heutzutage ist aber, dass sie bereits die Risikovorsorge deutlich erhöht haben und damit eben auch für sich eine gewisse Handlungsfähigkeit erlangt haben. Im Moment sehen wir relativ wenig erfolgreich abgeschlossene NPL-Darlehens- oder Portfoliotransaktionen. Gibt im Moment wohl zwei kleinere Portfolien im Markt von zwei Landesbanken, aber so richtig will keiner der Erste sein. Ne? Also, weil das würde ja auch bedeuten, man hat Probleme und man ist bereit für die Lösung dieser Probleme zu zahlen. Und in der Regel funktioniert es halt so, dass man, wenn man ein Non-Performing Loan anbietet, auch damit rechnen muss, einen deutlichen Abschlag hinzunehmen. Und da will sich keiner so richtig mit outen. Ne? Also man merkt aber, also es knirscht im Moment vor allen Dingen bei Bestandsfinanzierung von Büros, ja, die vor 2020 abgeschlossen worden sind. Und da kommt jetzt auch noch im nächsten Jahr eine große Welle an Fälligkeiten auf uns zu, die sogenannte Maturity Wall, ja, die dann gerade die Büros betrifft. Was ich ja vorhin schon sagte, also wir sehen viele kritische Finanzierungssituationen, die werden derzeit eben nicht über einen Darlehensverkauf gelöst, sondern dadurch, dass das Objekt verkauft wird. Insofern, also auch abschließend zu dem Punkt, so eine richtige Welle erwarte ich nicht, ja.
Okay. Wir haben jetzt sehr viel bei Finanzierern über Banken gesprochen. Was ist denn mit anderen Geldgebern, die einspringen können, wenn die Banken vielleicht nicht mehr bereit sind, sich zu beteiligen? Also ich ziele da ab auf Distressed Debt Funds in Deutschland. Kommen die über die Immobilienbranche jetzt vielleicht endlich mal zum Zuge?
Ja, also da sehen wir sehr, sehr viel, ich sag mal, Aktivität im Markt. Und gerade wenn wir über Brückenfinanzierung oder Rekapitalisierung, also alles das sprechen, was zum Schließen von Lücken in der Kapitalstruktur notwendig ist, dann kommt man an alternativen Finanzierern häufig nicht vorbei. Die Distressed Debt Funds sind da, ja, viele kommen davon eben aus UK rüber oder aus den USA. Die haben viel Liquidität mitgebracht und wollen gerne investieren. Derzeit kommen die noch nicht so richtig zum Zuge. Es gibt auch nicht genug geeignete Projekte, damit jetzt schon nennenswert Volumen investiert werden könnte.
Lass uns nochmal zu den Restrukturierungen zurückschauen. Welche Lösungen haben sich da im Doing konkret durchgesetzt und wie verhalten sich die verschiedenen Stakeholder bzw. welche Beiträge leisten die? Denk an Sponsoren, an die Unternehmen, an Gläubiger.
Ja, also wichtig in der Unternehmensrestrukturierung ist natürlich immer, dass alle Parteien, alle Stakeholder einen nennenswerten Sanierungsbeitrag leisten, damit alle Seiten das Gefühl haben, dass für sie, ich sag mal, die Lösung am Ende des Tages nicht nur tragfähig ist, sondern auch alle ihren Anteil dazu beigetragen haben. In der Restrukturierung von Immobilienunternehmen sehen wir regelmäßig ein sogenanntes Asset Disposal Programm als Zugangsvoraussetzung für die Verlängerung von Finanzierungen. Was bedeutet das? Also es werden genau definierte Milestones für Objektverkäufe vereinbart, auch wenn das natürlich für das Unternehmen, und da kommen wir schon zum ersten Sanierungsbeitrag, jetzt nicht unbedingt der beste Zeitpunkt ist, Objekte zu verkaufen, aufgrund des aktuellen Preisniveaus und der Marktschwäche. Aber es ist eben, ich sag mal, eine Möglichkeit, Liquidität zu schaffen. Und die Verkaufserlöse, die, ich sag mal, aus diesen Objektverkäufen erzielt werden, die werden dann laufend dazu verwendet, die Kredite teilweise zu tilgen. Im Gegenzug dazu gewähren die Gläubiger Zahlungsaufschub oder verschieben die Fälligkeiten von Krediten. In der Regel muss sich auch der Sponsor natürlich beteiligen, der in Form von Kapitalzusagen oder Gesellschafterdarlehen, dass das Unternehmen entweder operativ stützt oder eben auch Mittel einbringt, die zur teilweisen Rückzahlung der Kredite schon verwendet werden.
Welche Lösungen habe ich denn darüber hinaus für die finanzielle Restrukturierung von Objekt- und Projektfinanzierungen?
Also was wir vielleicht nochmal zurück zur Unternehmensfinanzierung eben auch häufig sehen, was häufiger jetzt angewandt wird, ist natürlich das Staruk-Verfahren. Mhm. Das hat sich zu einem sehr effizienten Hilfsmittel entwickelt, also gerade zur Umsetzung von Sanierungskonzepten. Das eröffnet für Unternehmen in der Krise einen erheblichen Gestaltungsspielraum, insbesondere im Hinblick auf drei wesentliche Punkte. Also immer dann, wenn ich erwarten muss, dass nicht alle meine Gläubiger dem Restrukturierungsplan zustimmen werden, dann kann ich mich im Staruk, ich sag mal, zu einer Lösung bewegen, wo ich eben nicht die Zustimmung aller Gläubiger brauche. Klassischerweise, und da haben wir das eben auch schon mehrfach gesehen oder auch mit begleiten können, ist das, wenn ich Schuldscheindarlehensgläubiger habe, die brauchen in der Regel, um eine Anpassung, eine Verlängerung hinzubekommen, 100% Zustimmung. Wenn das eine sehr heterogene Gruppe ist, ja, mit vielen Schuldscheingläubigern in unterschiedlichen Jurisdiktionen, dann ist das von Anfang an schon relativ unwahrscheinlich, da 100% Zustimmung zu bekommen auf einen Restrukturierungsplan. Im Staruk reichen 75. Und da kann man das natürlich dann mit guter Vorbereitung relativ gut absehen, dass man die 75 zusammenbekommt. Wir hatten einen Fall im letzten Jahr, wussten wir auch, wir kriegen auf keinen Fall 100% hin. Am Ende waren es 89, insofern deutlich über den 75, aber 100 wären es eben nicht gewesen. Gibt da aber eben auch noch ein weiteres wesentliches Gestaltungselement, dass man eben die Möglichkeit hat, einzelne Gruppen, die dem Plan nicht zustimmen, von der Gruppenmehrheit überstimmen zu lassen. Also insbesondere kann das die Nachranggläubiger betreffen, denen man den Restrukturierungsplan sozusagen aufzwingen kann. Und das kann eben auch sehr weitreichend sein. So weitreichend, dass, ich sag mal, zwangsweise in die Rechte des Nachranggläubigers eingegriffen wird, bis hin zum Kapitalschnitt. Und im Endeffekt bedeutet das dann für den, dass er dem Restrukturierungsplan folgen muss und nur noch einen Bruchteil seiner Forderungshöhe am Ende des Tages erhält. Das ist natürlich, ich sag mal, eine relativ bedrohliche Situation für die Nachranggläubiger, der man sich da erstmal gegenüber und ausgesetzt positionieren muss und für sich da schauen muss, dass man da eben nicht in so eine Situation reinkommt. Da haben wir aber noch ein Thema, das, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist auch ein großer Vorteil vom Staruk. Deswegen kommt es jetzt häufiger zur Anwendung, ist die Möglichkeit zur sogenannten selektiven Restrukturierung. Ja, und damit ist gemeint, ich muss gar nicht im Staruk-Verfahren alle Gläubiger berücksichtigen, sondern ich kann auch einzelne Gläubigergruppen vom Staruk ausschließen. Das funktioniert immer dann, wenn, ich sag mal, die Krisengründe vielleicht in den Finanzierungsverträgen einzelner Gläubigergruppen begründet sind. Ja, also konkret kann man das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen, wenn es reicht, die kurzfristigen Fälligkeiten meines Unternehmens zu restrukturieren, da kann ich die Gläubiger mit Fälligkeiten in fernerer Zukunft vom Restrukturierungsplan ausschließen und verhandle dann eben nur mit einem Teil meiner Gläubiger und kann so mit denen über das Staruk eben eine selektive Restrukturierung umsetzen und muss nicht mit allen meinen Gläubigern, ich sag mal, das Restrukturierungskonzept vereinbaren.
Okay, ja, vielen Dank für diese Expertise zum Staruk nochmal. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da einmal drüber gesprochen haben, gerade wenn es jetzt öfter angewendet wird und natürlich auch einen höheren Gestaltungsspielraum bietet. Lass uns ganz kurz noch auf andere Lösungen zu sprechen kommen, die du in unserer Vorabstimmung schon mal angesprochen hast. Ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es im Detail nicht sagen kann. Aber was hat es mit Treuhand bzw. Auffanglösungen auf sich? Und wie funktioniert Debt Pushdown als Restrukturierungsoption?
Das sind beides Themen, mit denen wir uns gerade auch mit unseren Mandanten gemeinsam sehr, sehr intensiv beschäftigen. Fangen wir vielleicht mit der Auffanglösung an. Mhm. Mit der Auffanglösung erhalten Finanzierer die Möglichkeit, an der Wertaufforderung des finanzierten Objekts zu partizipieren. Das klingt jetzt erstmal technisch, aber was ist die Ausgangslage dabei? Da fragt sich der Finanzierer oder wir fragen uns gemeinsam mit dem Finanzierer und dem Investor, ist es jetzt sinnvoller, das Objekt zu verkaufen oder kriege ich in ein paar Jahren einen höheren Verkaufserlös? Und das funktioniert zum Beispiel bei Objekten mit einem hohen Leerstand, die einen neuen Mieter brauchen, den kriegen sie aber nur, wenn sie repositioniert oder revitalisiert werden. Also ich muss die umbauen, vielleicht muss ich die Nutzungsart ändern. Und hier kann es eben für die Bank oder für die Finanzierer sehr sinnvoll sein, das Objekt oder aber auch das Darlehen in eine neue Struktur zu überführen. Konkret kann das so aussehen, dass man eine Auffanggesellschaft gründet. Das Objekt wird dann übertragen. Die Gesellschaftsanteile an dieser Zweckgesellschaft, an der Auffanggesellschaft, hält nicht die Bank, sondern da kommt dann der Treuhänder ins Spiel, der quasi Shareholder der Auffanggesellschaft ist. Und noch ein spezialisierter, ich sag mal, Dienstleister geht in die Geschäftsführung dieser Auffanggesellschaft. Dann kommen noch weitere, ich sag mal, Parteien mit an Bord, die ich dringend benötige, um das Objekt nach vorne zu bringen. Das ist ein neuer Asset Manager, der sich, ich sag mal, um alle Themen kümmert oder sogar ein Service Developer, wenn die Entwicklungs- oder, ich sag mal, Revitalisierungsthemen sehr umfangreich sind. Die beiden kümmern sich dann, ich sag mal, um die erforderlichen Objektthemen, um das Objekt im wirtschaftlichen Sinne oder im wirtschaftlichen Interesse des Finanzierers zu repositionieren, nachzuvermieten, zu revitalisieren und dann im Anschluss, ich sag mal, zu einem höheren Preis zu verkaufen, als das jetzt in der aktuellen Situation des Objektes möglich wäre. Und der Vorteil ist hier, ich sag mal, nicht nur die Verschiebung des Verkaufs des Objekts, sondern auch, dass in seiner Struktur der Finanzierer die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen kann, die benötigt werden, um das Objekt zu repositionieren, weil am Ende des Tages sind die Strukturen so aufgebaut, dass im Wesentlichen von der Wertaufholung, die das Objekt dann hoffentlich durchlebt, die Bank profitiert und eben nicht der Sponsor, ursprüngliche Eigentümer, der bei so einer Struktur dann eben nicht mehr mit an Bord ist. Vielleicht noch kurz das Thema Debt Pushdown ist insofern interessant, weil es die Möglichkeit bietet, für Kreditgeber, die auf einer höheren Ebene in der Gesellschaftsstruktur finanziert haben, also im strukturellen Nachrang, weit von der Objektgesellschaft entfernt sitzen und auch, ich sag mal, keine dingliche Sicherheit im Grundbuch über eine Grundschuld haben, näher an das Objekt heranzukommen. Also in der Restrukturierung funktioniert das so. Ich versuche als Nachranggläubiger so nah wie möglich an das Objekt ranzukommen, um näher an die Sicherheit ranzukommen, um nicht in meiner nachrangigen Position zu verbleiben, weil ich weiß, wenn ich hier sitze, dann ist meine Ausgangslage denkbar schlecht, wenn es um die, ich sag mal, Erlösverteilung geht. Wo funktioniert das? Bei einem Objekt mit einem hohen Investitionsbedarf, wieder ähnlich wie bei der Auffanglösung, was aber auch wie bei der Auffanglösung Wertaufholungspotenzial haben soll. Dann kann ich dem zum Beispiel den erstrangigen besicherten Finanzierer, also der Bank, anbieten als Nachrangfinanzierer, pass auf, ich beteilige mich hier an Investitionskosten, ich finanziere die, du musst dein Exposure gegenüber diesem Objekt nicht erhöhen, auf dem wir beide, ich sag mal, eine deutliche Leistungsstörung und Problemkredit haben. Dafür, dass ich es finanziere, dass wir das Objekt gemeinsam repositionieren, drücke ich aber einen Teil meiner bestehenden Finanzierung von der Holding-Ebene oder einer übergeordneten Gesellschaftsebene runter in die Objektgesellschaft und vereinbare dann, ich sag mal, auch Mitspracherechte bei der Objektstrategie und vor allen Dingen ganz wichtig auch bei dem Verkaufszeitpunkt.
Mhm. Okay, also durchaus Lösungen, die sich eignen, gerade wenn ich etwas repositionieren oder revitalisieren kann.
Absolut.
Wie ist es denn bei denen, die in der letzten Zeit besonders häufig negative Schlagzeilen gemacht haben? Wie ist die Lage der offenen Immobilienfonds?
Also bei den offenen Immobilienfonds sieht man das ja in der Tat jetzt gerade vielfach, dass es da große Mittelabflüsse gibt. Jetzt auch im Januar, Februar waren das, ich sag mal, erhebliche Nettomittelabflüsse, die auf eine gewisse Stresssituation hindeuten. die Problematik der offenen Fonds kommt ja nicht von der Finanzierung. Also allein aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind die ja typischerweise also relativ niedrig finanziert. Die dürfen maximal 30% der Verkehrswerte der Objekte an Krediten aufnehmen. Viele Fonds liegen aber auch deutlich drunter. Ja. Was denen Schwierigkeiten macht, ist durch die Zinswende getriebene Preiskorrekturen. Also die sehen Abwertungen in ihren Immobilienbeständen, die dazu führen, ja, dass der offene Fonds an sich, der ja gedacht ist als Anlageprodukt mit einem niedrigen Risiko, dem Anspruch, nicht mehr alle Fonds im Moment gerecht werden können. Gleichzeitig, und das kommt natürlich jetzt erschwerend hinzu, gibt es wieder alternative Anlagen, die vielleicht auch eine höhere Liquidität haben, aber vielleicht auch mit einem besseren Risikorenditeprofil versehen sind. Also versuchen, ich sag mal, Anleger ihr Vermögen umzuschichten. Durch die mittlerweile 12-monatige Kündigungsfrist kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt auch in den nächsten Monaten noch weitere größere Mittelabflüsse sehen, weil der Effekt natürlich, ich sag mal, zeitlich auch ein bisschen verschoben ist. Also insofern bleibt es da abzuwarten, wie es mit dem Produkt an solches weitergeht, ja.
Wie schaut es denn insgesamt aus, wenn wir nochmal in die Zukunft blicken? Wovon hängt es ab, wie sich der Markt weiterentwickelt? Du hattest es vorher gesagt, der Real Estate-Markt ist nicht unempfindlich gegenüber makroökonomischen Entwicklungen. Also welche Rolle spielen diese jüngsten Verwerfungen geopolitisch und wirtschaftlich?
Also ich würde gerne hier mal einen Ausblick auf den Finanzierungsmarkt etwas unabhängig von den makroökonomischen Entwicklungen wagen. Ja, also wir sehen da im Moment schon eine ganze Menge Themen, die sich verändern. Ich würde im Moment davon ausgehen, dass das Thema Private Debt, wir hatten es vorhin angesprochen, noch deutlich an Bedeutung zunehmen wird. Ja, also wir sehen das ja auch in anderen Märkten. Die haben natürlich auch eine ganz andere Bankenlandschaft, als das in Deutschland der Fall ist. Aber auch hier ist das spürbar, dass viele Banken ihre Kreditvergabe sehr zurückhaltend betreiben und ihre Credit Policies deutlich verschärft haben. Gleichzeitig kommen aber internationale Finanzierer auch zurück nach Deutschland. Davon waren einige bisher häufig aufgrund ihres, ich sag mal, Pricings nicht unbedingt sehr konkurrenzfähig zu den lokalen Banken, wenn es um Seniorfinanzierung ging. Insofern haben wir die häufiger als Mezzaninländer mit zweistelligen Zinsansprüchen wahrgenommen. Da haben die, ich sag mal, auch eine Nische besetzt. Jetzt sehe ich aber schon die ersten, auch internationalen Finanzierer, die als Debtfonds hier reinkommen und in das Thema Projektentwicklung gehen, was bei den Banken gerade sehr, sehr schwierig ist, in der Finanzierung zu bekommen. Da gehen die natürlich jetzt bewusst rein, sagen, wir gehen auch in die Größenordnung, wo wir eigentlich die Hypotheken- und Landesbanken sehen, also alles, was nicht mehr so im Sparkassen- und Volks- und Raiffeisenbankensektor ist, also Volumen von 25, 30 Millionen aufwärts bis 60 Millionen, da gehen jetzt die internationalen schon rein. Und das eben auch mit einem konkurrenzfähigen Pricing. Also plötzlich habe ich da jemanden, der ist neu in Deutschland, der macht Projektentwicklung mit einem Verzinsungsanspruch, der eben wettbewerbsfähig ist, in der Größenordnung, die eigentlich von den Banken besetzt war, die aber vielfach hier im Moment nicht so sehr gerne aktiv sind. Wenn man mal guckt, wer ist da noch unterwegs, also bei den deutschen Debtfonds läuft bei vielen noch die Portfoliobereinigung, da ist man auch schon relativ weit und parallel dazu raisen die auch schon neue Fonds. Also insofern ist das Thema auch hier bei den deutschen Debtfonds wieder im Kommen. Eine Lücke sehe ich im Bereich der Corporate Loans für Immobilienunternehmen. Das ist etwas, wo viele Schuldscheininvestoren, Anleiheinvestoren zuletzt jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht haben, weil Themen restrukturiert worden sind. Solche Finanzierungen sind aber, ich sag mal, insgesamt natürlich sind die komplex, weil man bei einem Immobilienunternehmen häufig dann im strukturellen Nachrang auf der Holding-Ebene finanziert. Und da sollten sich aber aus meiner Sicht mehr Finanzierer noch rantrauen. Und das ist eben ein Geschäftszweig, der von den Finanzierern im Moment noch vernachlässigt wird. Aus meiner Sicht könnte man da attraktives Neugeschäft auch in relativ kurzer Zeit in einem größeren Volumen machen, wenn man sich da in die Richtung bewegen möchte.
Dann hoffen wir doch, dass sich vielleicht der ein oder andere noch traut. Und ansonsten ist es zwar so, dass ich jetzt nicht sagen kann, dass du mir eine besonders positive Stimmung mitteilen konntest zum Immobilienmarkt, aber auf jeden Fall eine sehr detaillierte und fundierte Einschätzung der Lage. Dafür sage ich auf jeden Fall Danke Und ich hoffe natürlich auch sehr, wenn wir im kommenden Jahr wieder zusammensitzen, vielleicht können wir dann auch mal ein paar positive Sachen verwenden.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Isabella.
Ja, und liebe Hörer, vielen Dank auch an euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com